Hat einer Ihrer Patienten Sie auch schon einmal gefragt, wie lange Sie dem eben restaurierten Zahn noch an Haltbarkeit geben? Wie lange ein Zahn hält, lässt sich in großen Gruppen mit der Hilfe der Statistik formativ begreifbar machen. Für den Einzelfall ist diese Betrachtung aber lediglich informativ. Sollten Sie einmal in Addis Abeba sein, dann werden Sie ein weiteres Mal großen Respekt vor der konservierenden Zahnheilkunde bekommen, wenn Sie den Zahn 4-6 der 3,2 Millionen Jahre alten Lucy in der Vitrine besichtigen und sich denken, es könnte auch mein 4-6 sein. Herzlich willkommen bei Interdental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute sitze ich wieder mit Peter Gengler bei uns im Institut. Hallo Peter.
Hallo Thomas.
Schön, dass wir es wieder schaffen, einen Podcast aufzunehmen. Wir sind ja richtig fleißig geworden
mit dem Podcast. Das kann man wohl sagen.
Aber es macht ja auch viel Freude.
Wie hoffentlich den Zuhörern.
Ja, also ich kriege immer positives Feedback. Bisher hatte ich noch nie irgendwelche negativen Nachrichten bekommen, was ja...
Traut sich niemand.
Vielleicht, ja, das kann sein. Das kann sein, ja. Dann, wenn jemand jetzt eine negative Botschaft schicken würde, würden wir dann immer wissenschaftlich korrekt und akademisch korrekt antworten.
Ja, ja.
Das ist dann so.
Auch ich hier im Haus kriege natürlich ein positives Feedback, vor allen Dingen eben von den Studenten. Insofern herzlich willkommen, liebe Studenten, wenn der eine oder andere wieder das eine oder andere Podcast und vor allem diesen Podcast jetzt auch eben mithört. Wir freuen uns immer über studentische Teilnahme.
Und eigentlich freut man sich doch als Wissenschaftler besonders, wenn jetzt jemand mit einer Antithese kommt. Oder mit einer Kritik auf die eigene, weil das regt ja zum Nachdenken an.
Und, ja gut, es ist immer die Frage, ob man die These oder die Antithese betrachtet. Also ich würde ja sagen, wir bringen eigentlich Thesen, wenn wir uns in der Evidenz der medizinischen und der zahnmedizinischen und vor allen Dingen aber eben auch der biologischen Forschung bewegen. Und dann gibt es dazu natürlich eine Antithese. Aber andere werden dann sagen, Moment, wir vertreten eine Mehrheitsmeinung und das ist unsere These. Und dann bringt ihr dazu die Antithese, da sagen wir wieder, Moment, nee. Dann guckt euch mal die Evidenz an und geht durch die Literatur. Und es gilt nicht nur das, was geschrieben ist, denn auch Geschriebenes kann natürlich falsch sein. Es gilt das, was untersucht worden ist, was plausibel dargestellt worden ist, was im Prinzip in ordentlichen Daten nachvollziehbar ist. Und wo man sagen kann, okay, das ist der Stand der Wissenschaft oder der Stand der Kunst, wie man auch sagen kann, State of the Art im besten Sinne des Wortes.
Jetzt war ich vor ein paar Wochen auf einem Kongress als Redner eingeladen für Alterszahnmedizin. Und das war eine schöne kleine Tagung in einem nicht klimatisierten Raum bei sommerlichen Temperaturen. Und da war gerade irgendeine Meisterschaft, lief im Fernsehen. Trotzdem war der Raum voll. Sprach dann für die Teilnehmer, aber das war in der Zahnärztekammer und die hatten dann das Fenster auf, aber draußen war dann auch irgendein Spiel. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, aber da habe ich als Einstieg für meinen Vortrag mich damit beschäftigt, mit der Lebenserwartung. Und da habe ich festgestellt, seit 60 Jahren verdoppelt sich der Anteil der 100-Jährigen alle 10 Jahre. Und ich kann mich noch erinnern, so als Kind, dass ich mal gehört habe, der Bundespräsident schreibt jedem 100-Jährigen persönlich eine Postkarte. Und das hat er schon lange, lange aufgehört. Weil es ist so, dass in Deutschland gibt es ein paar 10.000 100-Jährige. Tendenz steigend, nämlich die verdoppelt sich alle 10 Jahre. Es gibt noch eine andere Statistik, die fand ich ebenfalls interessant. Der Tag hat nicht 24 Stunden. Sondern der Tag hat 25 Stunden und die eine Stunde kriegt man geschenkt obendrauf auf sein eigenes Leben, nämlich jeden Tag ist das der medizinische Fortschritt oder die gesteigerte Lebenserwartung. Während man lebt, steigt sie ja weiter. Und umgekehrt, als ich klein war, meine Großmutter, die hatte so eine Teilprothese, eine schlecht sitzende, wie ich heute weiß, mit gebogenen Klammern, noch nicht mal Modellguss.
Und aber sie waren wenigstens gebogen.
Sie waren wenigstens gebogen, genau. Man hätte sie jetzt, in meiner bildlichen Erinnerung, hätte man sie durchaus auch mal nachbiegen können. Das hätte der Aussprache gut getan. Aber das hat mich als Kind sehr geprägt, weil ich mir dachte, okay, irgendwann im Alter verliert man seine Zähne. Das als Kind und vor allem da war ich ja zahnmedizinisch nur geprägt durch das, was mich umgeben hat, war meine Wahrnehmung, irgendwann werden Zähne gezogen oder fallen sie von selber aus. Und gerade als kleines Kind fallen sie einem ja dann auch schon aus, wenn es die Milchzähne sind. Dann denkt man vielleicht auch, dass die bleibenden auch irgendwann ausfallen, dass man vielleicht das wie einen natürlichen Vorgang sieht und dass jeder dann doch irgendwann zahnlos werden muss. Und jetzt bei all dem Vorgesagten haben wir uns für heute vorgenommen, mal der Frage nachzugehen, wenn die Lebenserwartung steigt, wie lange halten denn Zähne?
Okay, danke. Das ist eine ganz simple Frage, wenn man so will, auf der einen Seite, oder eine ganz provozierende Frage, wenn man es andersrum betrachtet, auf der anderen Seite. Okay, wir müssen aber natürlich rein ein bisschen zurück in die Lebenserwartung und dann gibt es ja so unterschiedliche Theorien. Du sagst im Prinzip die berühmte geschenkte Stunde durch den medizinischen Fortschritt. Dann sage ich, naja, also der medizinische Fortschritt kann eher weniger dafür verantwortlich sein, denn 100-Jährige und 90-Jährige gab es immer schon. Natürlich viel, viel weniger, aber im Prinzip ist das über die ganze Menschheitsgeschichte möglicherweise auch beginnt bei den Australopithecinen. Da sind ja riesengroße Altersunterschiede ihres vermuteten und meistens auch bestimmbaren Todes. Und so ist das in den letzten 200, 300 und 500 Jahren letzten Endes seit dem Mittelalter. Ich bin medizinisch ausgebildet worden in meinem Studium und vor allen Dingen in meinem Biologiestudium. Und dann hieß es, naja, für die Mammalia und in der Endreihe der Mammalia, also der Säugetiere, im Prinzip dann steht ja der Mensch, ist das biologische Lebensalter zwischen dem 35. Lebensjahr und etwa dem maximal 55. Lebensjahr, also im Wesentlichen das Ende der Reproduktionsrate und Reproduktionsfähigkeit aus der damaligen biologischen Sicht. Das stimmte eigentlich nie, weil es immer Ältere gab. So, dann haben wir zwischendurch gelernt, dass im Prinzip die Blutzucker, also Diabetesvermeidung, eine große medizinische Rolle spielt, dass die Krebsbekämpfung eine große medizinische Rolle spielt, dass die Herz-Kreislauf-Medikation, also Blutdrucksenkung und andere kardiologische Eingriffe, jetzt chirurgischer Art beim Herzen zum Beispiel, natürlich auch deutlich lebensverändernd sind. Aber trotzdem zurück, ich behaupte mal, das ist jetzt eine Antithese zu der Allgemeinmeinung, mit dem medizinischen Fortschritt hat das Lebensalter überhaupt nichts zu tun, denn sonst wären Menschen früherer und viel früherer Generationen nicht auch plötzlich so alt geworden, wenn auch als Ausnahmen. Also die individuelle Alterung eines Gesamtorganismus ist ja die einzelne Alterung seiner Zellen. Und im Prinzip besonders wichtig sind ja dabei die Endothelzellen, also im Prinzip unsere Gefäßwände. Ja, das versteht auch wieder jeder. Und wenn die Gefäßwände zu früh brechen, dann habe ich eben im Prinzip die entsprechenden möglicherweise tödlichen Folgen. Also liegt es ja an den Epithelzellen, oder es gibt so einen uralten Spruch im Prinzip, man wird so alt, wie seine Arterien werden. Das ist so ein Volksspruch gewesen, das stimmt ja sogar. Und im Prinzip, die Menschen starben eben besonders häufig entweder an einem Infarkt, in dem irgendwo Gefäße platzten, oder an einem, im Prinzip, jetzt komme ich schon nicht mal auf den Namen, an einem Apoplex, danke. So viel zu Latein. Es ist eben leider doch nicht mehr unsere Umgangssprache. Wäre ja manchmal sogar ganz, ganz
vielleicht
schön.
Vielleicht führen wir bei Ormage statt Englisch als Haussprache
Latein. Ja, dann hätten wir Latein noch, ja, wie vor 300 Jahren in der Wissenschaftlergesellschaft. So, damit aber zurück. Und dann kommt plötzlich Nature Qing. Und Nature ist ja nur immerhin die Zeitschrift, die eigentlich, sagen wir mal, wirklich Dinge unheimlich geprüft und sehr dezidiert und nicht im Prinzip sozusagen werbend rausbringt. und die sagen, nee. Also, es gibt gute Hinweise darauf, dass die individuelle Entzündungsbereitschaft, also die individuelle Bereitschaft, chronische entzündliche Erkrankungen von der rheumatoiden Erkrankung, überhaupt im ganzen rheumatoiden Formenkreis bis zur Bowel Disease, also im Prinzip dem Magen, vor allen Dingen Darm, chronische Darmerkrankung mit der entsprechenden Colitis, bis hin eben auch zu chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen letzten Endes auf der Entzündungsreaktion beruhen. Was passiert, wenn Entzündungszellen im Prinzip altern? Dann geben sie mehr und mehr im Prinzip Proteine ab, die im Prinzip die Alterung beschleunigen. Mhm. Und im Prinzip fokussiert hat man sich eben jetzt in diesen neueren Untersuchungen hauptsächlich auf die Zytokine. Also eine chronisch entzündete Zelle gibt dann in ihrem Untergangsstadium, und jede chronische Entzündung geht ja mit einem permanenten Zelltod, der eben dann nicht programmiert ist, sondern der im Prinzip pathologisch natürlich ist, und demzufolge mit einer Zytokinfreisetzung unter. Und dann gibt es im Prinzip von den Januskininen und den Stadt-Signalwegen gibt es im Prinzip eine Möglichkeit, heute den Zytokin-Signalweg so zu unterbrechen und möglicherweise auch die Gene, die im Prinzip für die Zytokin-Entstehung verantwortlich sind, so zu beeinflussen, dass es entweder auf genetischem Wege oder auf eine Unterbrechung des Signalweges im Prinzip zu einer Reduktion der chronischen Entzündung kommt. Also wie viele Bowel-Patienten können wir heute relativ symptomfrei halten? Wie viele chronische Arthritis- und rheumatoide Erkrankungsfälle können wir heute weitestgehend symptomlos halten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon eingeschlossen. Also, der individuelle Immunstatus, das ist meine Schlussfolgerung, aber die ist eigentlich so fern von der Nature, der Zeitschrift Nature eben auch nicht, ist ja tatsächlich vorgeprägt. Der ist im Prinzip in unserem Genom angelegt. Und insofern reagiert jeder Mensch auch tatsächlich anders. Wie viele Menschen gibt es mit sehr früher jugendlicher rheumatischen Arthritis und anderen Beschwerden? Und wie viele Menschen im mittleren Lebensalter gibt es, die in chronische Entzündungszustände reinrutschen und im Prinzip dann natürlich permanent ihre Zellen, die dann eben altern und das Altern dabei letzten Endes zum Zelltod führt und der Zelltod zur Zytokinfreisetzung. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man eigentlich im Prinzip therapeutisch sagen, wer das früh hat, sollte alles tun, und das ist genau diese Medikamentenentwicklung, die sich daraus entwickelt hat, die im Moment spekulativ im Wirkungsmechanismus ist. Man weiß, sie greifen in den Signalweg der Zytokine ein, aber auf welcher molekularen Ebene, und es sind ja im Prinzip molekulare Instrumente, die eben auch auf der molekularen Ebene eingreifen, das ist zwischendurch immer noch ein großes Geheimnis. Wir wissen zumindest, dass man die nicht wie Voltaren oder irgendein anderes oder Ibuprofen, irgendein traditionelles Medikament einfach geben kann, weil sie natürlich auch wahnsinnig viele Nebenwirkungen haben, weil sie letzten Endes auch in der Tumorbehandlung ja eingesetzt werden. Aber insofern also zurück, wir kommen ja dann irgendwie auf die Zähne, aber ich meine, die Zähne sind Teil des Gesamtorganismus und sie sind Teil eben auch eines, sie sind ein Organismus an sich auch selbst.
Vielleicht würde ich gerne da nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube schon, dass du recht hast mit dem, dass es zu jeder Zeit auch sehr alte Menschen gegeben haben muss. Nur, dass es halt viel seltener vorkam, bezogen auf die Gesamtpopulation. Und genau. Früher hatte man, denke ich, die Bevölkerungspyramiden waren ja auch wirklich wie so ein Tannenbaum. Und das zeigt ja auch, dass in jedem Lebensabschnitt konstant hohe Ableberisiken gewesen sein müssen. Also am Anfang war das dann eher die Säuglings- und Kindersterblichkeit und dann in der Mitte mehr die Unfälle, weil man dann eher auf gefährlichere Jobs hatte. Und jetzt zieht sich das ja eher wie so ein Schlauch. Und die Pyramide findet man dann irgendwann in dem oberen Bereich. Und entsprechend bleibt halt an der Spitze von den 100-Jährigen, wird das dann ein bisschen, immer ein bisschen breiter an dieser Stelle. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass es medizinischen Fortschritt, aber eben auch Fortschritt in der Gesellschaft und in der Arbeitsteilung und eben auch in dem, dass man einfache und grobe Tätigkeiten nicht mehr mit Muskelkraft, sondern auch mit Maschinen erledigt. Also von der Kindersterblichkeit angefangen bis hin zu Antibiotika. Ich glaube, das war eine ziemlich große Revolution, weil an banalen Infektionen wurde historisch betrachtet doch recht häufig auch gestorben. Und das ist ein Risiko, was ja nahezu ausgeschaltet worden ist.
Ja, ja, das ist ja, und das ist genau natürlich auch die Frage, ob man den medizinischen Fortschritt jetzt ganz ausschalten kann. Den kann man natürlich nicht ausschalten. Aber der medizinische, das ist mein Punkt, der medizinische Fortschritt ist dazu da, im Prinzip beeinflussbare Risiken, also von der tödlichen Infektionskrankheit bis zum tödlichen Verkehrs- oder sonstigen Unfall, von der tödlichen frühzeitigen Herz-Kreislauf-Erkrankung etc. etc. sozusagen den Lebensraum in der Gesellschaft beeinflusst. Natürlich beeinflusst er den, aber er hat tatsächlich mit der individuellen Überlebenschance und dem individuellen immunologischen Profil, also Nature, das klaue ich mir jetzt von Nature, spricht ja auch von einer immunologischen Glocke, diese sogenannte I-Clock, also wo die Glocke, wem die Glocke schlägt oder so, oder wem die Stunde schlägt, um mit der Literatur zu sprechen, spielt dann natürlich tatsächlich eben schon eine große Rolle. Und das ist, denke ich mal, eine ganz wichtige Frage. Die Konsequenz ist ja auch, wollen wir eigentlich, dass wir alle in dieser immunologischen Glocke frühzeitig entdecken und dann im Prinzip so frühzeitig letzten Endes schon auch in Therapieschemata einbringen, dass wir alle 100 Jahre alt werden oder über 100 Jahre alt werden. Das ist eine Frage, wollen wir das überhaupt? Und die andere Frage ist aber natürlich, was wir damit erreichen würden. Es gibt ja die Mühen des Alters, die ja häufig also bis zur Selbstaufgabe führen und wo man ein alter Mensch dann auch sagt, ich habe wirklich keine Lust mehr zu leben. Es ist alles ein Graus. Ich kann kaum aufstehen, ich kann kaum laufen, ich muss permanent betreut werden. Ich habe eigentlich überhaupt keine Freude, ich sehe nicht mehr richtig, ich schmecke nicht mehr richtig und riechen tue ich schon lange überhaupt nichts mehr. Und dass man also zumindest, und das wäre dann auch ein echter medizinischer Fortschritt, wo der individuelle Risiko etwas sozusagen abgeschwächt wird. Ich schaffe ein glückliches Altern und ich werde älter, aber ich werde auch glücklich älter. Und ich werde glücklich älter mit vielen Zehen, im Gegensatz zu deiner Großmutter und natürlich zu meiner Großmutter, die übrigens gar keine Zähne mehr hatte.
Also jeder
aber,
Zahn.
Aber fast 100 Jahre alt geworden ist.
Jeder
aber
Zahn eben trägt zum Glück Prothese. Auch bei, würde ich sagen.
Ja, natürlich, ohne Zweifel, ja klar. Ja.
Aber da komme ich nochmal mit einer anderen These. Ich weiß die Quelle nicht, aber vielleicht weißt du die. Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Nämlich so der Lebenskreis ist so, wenn man sich das für eine kleine Sippe anschaut, dann ist es so, dass Menschen nicht ewig leben, hat ja auch eine Bedeutung, dass die eben nicht ewig leben, weil sie schaffen ja dann Platz für Neues, also für die nachkommenden Generationen. Und dann gibt es einen Sinn für den Menschen, nämlich so lange, bis die Enkelkinder auf eigenen Füßen stehen, also selbstständig sind. Das ist quasi in dem Sinne, dass es braucht ja, der Mensch ist ja jetzt ein Lebewesen, was extrem lange braucht, bis es Nachkommen selber hochziehen kann. Also früher irgendwo mit 14 bis 16, aber heute ist das ja so, dass das mittlere Gebäralter, sage ich jetzt mal, oder Elternalter über 30 in Deutschland.
Ja gut, womit wir ja im Prinzip die Biologie ein kleines bisschen vergewaltigen.
Nein, machen wir nicht, weil wenn du jetzt wieder den Lebenskreis dir anschaust, dann gibt es ja jetzt eigentlich einen gesellschaftlichen Sinn dafür, 100 Jahre alt zu werden. Wenn wir jetzt sagen, 33 Jahre ist das Durchschnittsalter, wo jemand dann selber Kinder in die Welt setzt. Und wenn die Kinder, also wenn die Enkelkinder 33 sind, ist ja der Großvater 100.
Ja, ja, natürlich. Ja, gewiss. Ja, ich weiß nicht, also da bin ich ganz hin und her gerissen. Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen soll. Als Betreuer von Doktoranden und Doktorandinnen kann ich natürlich gerne sagen, ja klar, also dann macht mal erst ein gutes Staatsexamen, dann macht im Prinzip noch eine Wissenschaftszeit dran. also ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre oder wie wir es ja häufig auch haben, dann zwischendurch plötzlich mal ein Wissenschaftsjahr oder on the job, also nebenbei, um im Prinzip zu einer Promotion zu kommen. Eine Promotion halte ich für den Lebenslauf und für die Erfolgs- und für das Glücksgefühl für so bedeutungsvoll, dass ich ganz überhaupt nicht darauf verzichten möchte. Und ich hoffe, dass man also auch in 100 Jahren immer noch in der Zahnmedizin, genauso wie in der Medizin und in den Naturwissenschaften, zu einem Doktorgrad kommen kann, der ja ausweist, dass ich mich unheimlich intensiv eine bestimmte Zeit meines Lebens während des Studiums, nach dem Studium oder auch schon in der Berufszeit mit der Wissenschaft auseinandergesetzt habe und dabei intellektuelle Glücksgefühle für mich geschaffen habe und letzten Endes auch irgendwo für meine Umwelt. Also das will ich ja niemandem wegnehmen. Und insofern sage ich, ja, klar, ein Kind mit 33 ist ja dann wunderbar oder die Familiengründung mit der größeren Familie. Biologisch betrachtet würde ich natürlich sagen, naja, also wir haben in unserer Uni zumindest die besten Erfahrungen mit Müttern, die im Prinzip während des Studiums entbunden worden sind. Mhm. Die waren fleißig, die waren hochintelligent, die waren mütterlich besorgt, die hatten im Prinzip sozusagen alles. Lehre, die ihnen mehr oder minder ja nicht erleichtert wurde im Sinne von Leistungsansprüchen, die gesenkt wurden, das war ja nie der Fall. Sie hatten eine besondere Zielstrebigkeit, die manchmal viel größer war als bei anderen, die im Prinzip genauso gut gelernt haben und genauso gut den Stoff studiert haben, aber eben im Prinzip auch mehr Freizeit dabei hatten. Und insofern geht das natürlich auch. Und wir haben viele Familiengründungen auch unmittelbar nach dem Staatsexamen. Also unsere eigenen Familien zum Beispiel sind ja auf dem Weg entstanden. Und das sind ja glückliche Familien geworden. Und ich meine, ich bin zwischendurch Großvater, du bist mit Mühe und Not, nein, kann ich jetzt nicht sagen, Vater zusammen mit deiner lieben Frau von zwei besonders lieben Kindern. Und ja, aber also dort kann man sicher unterschiedlicher Meinung sein. Aber gehen tut das eine wie das andere.
Aber ich glaube, das geht nur während des Studiums, wenn die Großeltern dann auch wirklich ihren Beitrag leisten.
Ich glaube schon, also, ja.
Das geht nicht, wenn, wenn man jetzt nicht irgendwie, weil man kann ja das Kind nicht in den Hörsaal schleppen und jetzt gut, wenn man jetzt sich jetzt Zoom-Vorlesungen anguckt.
Also wie häufig standen die Kinder neben dem Hörsaal?
Ja.
Bei uns in dem Park am Hörsaal, da, wo man durch das Fenster sogar gucken konnte, ja, und wo man den Kinderwagen sehen konnte. Also,
im Unikindergarten, ja, das stimmt.
Ja. Ja. Und ich habe ja über dem Uni-Kindergarten im Prinzip das Dekanat, war ja sozusagen, also was im Kindergarten passierte, wusste ich immer eher, bevor ich wusste, was in der Fakultät passierte.
Ja. Genau. Du hast jetzt gerade einen schönen Werbeblock gemacht, dass wir ja regelmäßig Promotionen vergeben hier. Und just jetzt, zu der Zeit, wo wir den Podcast aufnehmen, ist in unserem Labor gerade eine Doktorandin, die über den Podcast zu uns gekommen ist. Deshalb, also wenn jetzt der eine Hörer oder die andere Hörerin da Lust an der Wissenschaft hat, dann kann sie gerne auch sich bei uns für eine Promotion bewerben. Das war der Werbeblock bei dir indirekt, bei mir jetzt direkt, dass wir das auch gerne machen mit der Betreuung der Promoventen. Aber jetzt kommen wir mal langsam auch zu den Zähnen. Also ich war Anfang des letzten Jahres, hatte ich das große Glück, dass ich im Sneckenberg-Museum in Frankfurt im Rahmen einer Tagung, war das Sozialprogramm abends in dem Museum, wo wir dann aus den riesigen Tresorräumen dort wirklich die Originalexponate der Hominiden wirklich in den eigenen Händen, also nicht in den eigenen schwitzigen Händen, sondern in dem Schaumstoff gebettet, aber trotzdem halt nackt, die versteinerten Unterkiefer, die Hunderttausende von Jahren alt gewesen sind. Und das, was mich da fasziniert hat, ist, dass man wirklich die Schlifffacetten spiegelten sich in dem Licht genauso, wie wenn man jetzt direkt in einen Patientenmund hineinschaut, obwohl das jetzt 100.000 Jahre oder älter gewesen ist. Und das hat mich sehr inspiriert. Und seitdem sage ich meinen Patienten, wenn die mich fragen, wie lange hält denn der Zahn dann noch, wenn sie den jetzt so aufwendig restaurieren, Und dann sage ich denen, wissen Sie was, der Anspruch ist eigentlich, dass das das ist, was von Ihnen am längsten übrig bleibt. Egal, ob es jetzt restauriert ist oder nicht, aber das ist das, was in der Lage ist, am längsten von Ihnen übrig zu bleiben. Und es wird länger halten, als Sie es selber brauchen, als lebendiger Organismus. Weil ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das ist meine Geschichte, die ich den Patienten dazu erzähle. Aber du hast bestimmt noch eine andere Geschichte dazu.
Ja, ich bin dann auch wieder, sagen wir mal, zwischen zwei Welten, der biologischen und der ästhetischen oder der zahnmedizinischen und der allgemein immunologischen Antwort hin und her gerissen. Im Prinzip natürlich gibt es, und ich bin selbst ein Opfer, gibt es Zähne, die in eine chronische Entzündung hineinrutschen und aus dieser chronischen Entzündung partout nicht mehr herauskommen und im Prinzip über einen kürzeren oder längeren Weg in aller Regel über eine Symptomatik, die mit Dentin Cracks einfach verbunden ist und mit unendlich vielen Infraktionen. Das ist dann nicht eine Infraktion, sondern das sind mehrere versteckte und offene Infraktionen, die ich sehen kann und die ich auch nach der Extraktion manchmal fast eben nur sehe, wenn ich den Zahn schneiden würde. Und wir haben ja Untersuchungen auch gerade für die gesamte Frage der Infraktion der Wurzel im Rahmen der Wurzelkanalbehandlung. Vor Jahren durchgeführt und sind zu ganz spannenden Erkenntnissen gekommen. Also natürlich sind die Infraktionen fast nie durch die Wurzelkanalbehandlung entstanden, sondern sie sind im Prinzip eben einfach eine Alterung der Zähne. Also auch da im Prinzip auch Odontoblasten altern natürlich. Und Odontoblasten können im Prinzip eben ein Reizdentin, wenn es um primäre Odontoblasten geht, eben auch nur bis zu einem bestimmten Lebensalter weiter sezernieren und um es dann sekundär zu mineralisieren. Und dann gibt es ein paar Ersatzodontoblasten, die dann im Prinzip das Reizdentin vielleicht schaffen. Aber auch das hat natürlich irgendwo seine Grenzen. Also im Prinzip die Begrenzung ist auch schon bei aller Überlebenschance eines Zahnes, der natürlich auch 4 Millionen Jahre bei unseren Australopithecinen zum Beispiel überlebt hat, also noch viel, viel längere, unvorstellbar lange Zeiten, die ein Zahn da ausgehalten hat und die man heute noch im Prinzip dann eben auch nicht versteinert, sondern letzten Endes auch nativ, also je nachdem aus welchem Bergungsgebiet man im Prinzip die Skelette da findet. So, also die Antwort ist eigentlich eine doppelte und heißt so, wann immer ich im Prinzip das Altern der Zähne mit den Infraktionen im Prinzip vermeiden kann, also zum Beispiel, indem ich die adaptive Füllungstherapie oder die adaptive Prothetik im Prinzip anwende, das heißt im Prinzip mit der normalen Abnutzung der Zähne auch die Füllung entsprechend einebne mit zunehmendem Lebensalter und natürlich komplett okklusal auf Keramikrestauration verzichte und erst recht natürlich auf Keramikversorgung okklusal, die ich dann auf Implantate draufsetze. Das hat dann mit Zähnen nichts mehr zu tun, aber ist letzten Endes natürlich genauso, wenn man so will, ein Teufelswerk. Also das ist meine übliche Provokation, die auch hier kommt. Und unter adaptierbaren Füllungen oder prothetischen Versorgungen, Kronen und Brücken, verstehe ich tatsächlich Werkstoffe. Und das ist ursprünglich mal scheinbar nur eine Idee immer von mir gewesen. Zwischendurch gibt es eine ganze Reihe von prothetischen Kollegen und prothetischen Hochschullehrern, die sich dem anschließen und sagen, na klar, im Prinzip, wenn ich etwas biomimetisch ersetzen will am Zahn, also im Prinzip die Biologie ja mimetisch nachahme, dann muss ich etwas nehmen, was im Prinzip dem Zustand der Abrasionsfähigkeit des Schmelzes oder des Dentins und nach einer bestimmten Zeit bleibt ja fast nur noch Dentin auch okklusal übrig, muss ich das nachahmen. Das heißt, die Abrasionsfähigkeit von Amalgam ist in der Beziehung wunderbar. Die Abrasionsfähigkeit von Composite ist absolute Spitze. Das haben wir an den 29 Jahren Composite-Untersuchung, Nachuntersuchung. Und das ist ja aus ganz unterschiedlichen Lebensaltern. Aber nach 29 Jahren waren die ja alle dann im höheren Lebensalter logischerweise schon wunderbar gesehen. Und das sieht man nach wie vor an jeder Goldrestauration. Und dagegen ist Keramik im Prinzip ein absolut unbrauchbarer, jedenfalls die normale Keramik, die wir heute einsetzen, die schön aussehen muss, die angeblich relativ bruchsicher ist, aber eben keine Hybridkeramik, die im Prinzip abrasionsfähig ist, und das gibt es ja auch nur genügend Beispiele dafür, dann ist das absolut kontraindiziert für die Überlebensfähigkeit eines Zahnes, mit dem ich in 100 Jahren auch noch gut kauen kann.
Also meine klinische Erfahrung ist, wenn es der Mensch nicht geschafft hat, durch die Erkrankungen, die mikrobiologische Hintergründe haben, seine Zähne zu verlieren, dann ist es so, in den höchsten Lebensaltern sind das funktionelle Aspekte. Und da spielt dann sehr eine Rolle, wie ist der restauriert worden. Aber auch hat der Patient dann Parafunktion. Das ist dann mit der abnehmenden Dentinelastizität kommt es halt dann doch mehr zu Frakturen, die dann auch ein akutes Geschehen haben können oder dann als chronische, von der Infraktion bis hin zur Längsfraktur, dann am Ende auch wieder die mikrobiologischen Probleme nach sich ziehen.
Wo überall ich im Körper im Prinzip ein Tor öffne, und das Tor kann ja nur ein Minispalt sein, also ein mikroskopisch kleiner, eng geschlossener Spalt, gerade bei Zähnen oder letzten Endes auch irgendwo im Nagelbett oder eben letzten Endes irgendwo an der Haut, stürzen sich natürlich diese 10-mal mehr um uns und mit uns verbundenen Bakterienzellen, die ja nichts anderes suchen als irgendwo eine Nische, wo sie überleben können und wo sie sich replizieren können, und führen dort natürlich entweder ein Dauerleben im Prinzip als Kommensalen, so, also insofern sind auch die bakteriellen Besiedlungen aller Infraktionen, die alle bakteriell besiedelt sind, nicht primär pathogen, sondern im Prinzip nur bei bestimmten Immunstatus. Mhm. Wenn die lokale Immunität um diesen infraktierten Zahn sich ändert und eben im Prinzip die Zytokine letzten Endes aus den Zellen, Mesenchymzellen und Bindegewebszellen logischerweise auch des Zahnbettes sozusagen über den Zytokinsignalweg ausgeschleust werden und zu einem Zytokin Sturm führen, so sagt man das ja sogar mitunter, also wie so ein Shitstorm im Prinzip, aber das ist dort immer auch einer, nur in einer anderen biologischen Bedeutung. Ja. Und dann führt das eben zu einer chronischen und zu einer akuten Entzündung, und dann trifft auch das letzten Endes wieder auf die Frage des Alters des Individuellen oder der immunologischen Glocke, die dem Menschen schlägt, der eben damit einhergeht.
So haben wir schön den Kreis geschlossen.
Ja, das ist auch wieder wahr. Ja, das stimmt.
Und jeder Hörer und jede Hörerin kann sich dann selber die Gedanken weiter dazu spinnen. Hat mich jetzt wieder so ein bisschen daran erinnert, dass wir noch das Thema Überleben und Tod der Zähne, das werden wir in einem der nächsten Podcast-Folgen auch nochmal beleuchten. Aus rein biologischer, aber vielleicht auch aus philosophischer Betrachtungsweise.
Da sind ja beide Betrachtungsweisen, sind ja da wunderbar. Also was ich allen Zuhörern jetzt wünsche, in welcher Form auch sie immer sie bis zum Ende des Podcasts zuhören konnten und wollten, ich wünsche jedem ein Leben ohne Zytokinstürme, die man tatsächlich relativ gut vermeiden kann, wenn man eben entsprechend aufpasst. Ich wünsche jedem ein glückliches Altern, was ich nämlich für mich selbst auch gerne in Anspruch nehmen möchte. Und ich bin ein bisschen näher dran als wahrscheinlich viele der Zuhörer. Und insofern, Biologie beeinflusst eigentlich uns immer im professionellen, aber auch im privaten Leben. Und das finde ich ja auch so faszinierend. Das ist doch wunderbar. Wir sind bei glücklichen Familien gewesen und wir sind bei glücklichem Altern gewesen und wir sind beim glücklichen Überleben, langen Überleben von Zähnen gewesen. Und wenn das alles drei zusammenkommt, dann können wir doch mit dieser Welt zufrieden sein. Und die Politik müssen wir ja nicht gleichzeitig immer auch noch mit dahin einrühren.
In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal, und da freue ich mich schon sehr drauf.
Genau, und ich auch. Alles Gute.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.